Liebe Gemeinde, liebe Freunde und Gäste der Adventgemeinde Köpenick hier in der Parisiusstraße, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie diese Verkündigung nachhören werden. In meinem Kalender steht für den heutigen Tag ein doppelter Eintrag. Einerseits ausgedruckt Europatag, andererseits handschriftlich Predigt in Köpenick. Ich habe das eingetragen, Predigt in Köpenick, damit ich weiß, wo ich heute sein soll. Das andere ist in meinem Kalender eingetragen. Und als ich vor ein paar Wochen den doppelten Eintrag gelesen habe, Klaus Schmitz, Predigt in Köpenick, Europatag, hab ich gedacht, ich mach, was dasteht. Ich predige zum Europatag? Boah, was ist denn das? Europa, ein Kontinent, ein Kulturkreis. 740 Millionen Menschen. Europa, ein politisches Konstrukt, die Europäische Union, abgekürzt EU, 450 Millionen Menschen. Und es gibt in diesem politischen Konstrukt von europäischen Nationen noch Untergruppierungen. Und in der letzten Woche haben sich in Armenien die europäischen Staaten getroffen, die sich in eine erweiterte Gemeinschaft zusammenfinden. 1 Milliarde Menschen ungefähr? Europa? Wir haben es ja nicht leicht miteinander gehabt, wir europäische Staaten, in der Vergangenheit. Und wir haben es nicht leicht miteinander, in der Gegenwart. Und auch nicht mit anderen Mächten. Es gibt ja welche, die sagen, ach, dieses alte Europa, was soll denn das? Das ist ja von gestern, das braucht man ja gar nicht. Und wir Adventisten haben es ja auch nicht leicht mit Europa, wenn wir unsere eigene traditionelle adventistische Deutung im Ohr haben. Dann gibt es da ja so eine Entscheidung sozusagen vorne weg oder oben drüber oder hinten dran. Europa, das kann ja nicht funktionieren, das wird nicht funktionieren, das ist nicht, das bleibt nicht auf Dauer. Und viele Mitmenschen haben diese Deutung zu hören bekommen. Und ich sag mal, vor 100 Jahren, nach dem Ersten Weltkrieg, vor 70 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, waren wir Adventisten ja missionarisch dafür bekannt, dass wir Vorträge hielten. Und diese Vorträge beinhalteten das sogenannte prophetische Wort der Bibel, also ausgewählte Stücke oder Schriften. Und das waren dann insbesondere das Buch Daniel und das Buch der Offenbarung. Und dann ging es den Adventisten, uns Adventisten, um Weltgeschichte, um erfüllte Weissagungen. Und Ludwig Richard Conradi, einer unserer deutschen Pioniere, hat gesagt, das ist die wuchtigste Waffe des Adventismus, erfüllte Weissagungen, Daten der Weltgeschichte. Und dann hat man immer wieder auf Daniel 2 zurückgegriffen und hat aufgrund dieser Vision von den 4 Weltreichen gesprochen im Mittelmeerraum und dem Anhängsel Europa, das auf tönernen Füßen steht. Und manch einer kennt diese Vision, aber ich will uns das aus Daniel 2 nochmal lesen. Der babylonische König, Neubabylonisches Reich, 7. Jahrhundert vor Christus, hat einen Traum und Daniel, ein jüdischer Exulant, einer, der vertrieben und als Geisel mitgenommen wurde nach Babylon. Das Volk wird später ins babylonische Exil folgen müssen. Er kennt diesen Traum und deutet ihn. Daniel 2, Abvers 28. Mit dem Traum und deiner nächtlichen Vision, o König, war es so. Als du im Bett warst, hast du darüber nachgedacht, was in Zukunft geschehen wird. Du, König, hattest eine Vision. Du hast ein großes Standbild gesehen. Es war sehr hoch, von außergewöhnlichem Glanz. Es stand direkt vor dir. Der Kopf des Standbildes war aus purem Gold. Seine Brust und seine Arme waren aus Silber. Sein Bauch und seine Hüften waren aus Bronze. Seine Beine waren aus Eisen. Seine Füße waren zum Teil aus Eisen und zum Teil nur aus Ton. Und dann deutet Daniel dieses Standbild dem König Nebukadnezar, und ich lese ab Vers 37 in Daniel Kapitel 2 mit ein paar kleinen Auszügen. Du bist der goldene Kopf. Nach dir wird ein anderes Königreich kommen, nicht so mächtig wie deins. Dann kommt ein drittes Königreich aus Bronze. Danach wird ein viertes Königreich kommen. Das wird so hart sein wie Eisen. Das wird alles zermalmen, zertrümmern und zerschmettern. Du hast gesehen, dass die Füße und die Zehen zum Teil aus Eisen waren. Der andere Teil war aus Ton, wie ihn ein Töpfer benutzt. Das bedeutet, dass das Königreich geteilt sein wird. Die Zehen werden teils aus Eisen, teils aus Ton sein. Das bedeutet, dass das Königreich zugleich stark und zerbrechlich sein wird. Du hast gesehen, dass das Eisen mit Tonerde vermischt war. Das bedeutet, dass sich die Königreiche vermischen. Ihre Herrscher werden untereinander heiraten. Doch Eisen und Ton verbinden sich nicht. Die Reiche werden nicht verbunden bleiben. Das Standbild des Nebukadnezar. Ein eindrucksvoller Inhalt, eine beeindruckende Auslegung. Der Ablauf der Weltgeschichte, so sagten unsere Väter und Mütter. Der Ablauf in nur 4 Weltreichen, nicht mehr. Und wir deuten Babylon, Persien, Griechenland und Rom. Manche deuten Babylon, Medien, Persien, Griechenland. Und dann nur noch geteilte Weltherrschaft, also das, was wir Europa nennen. Naja, wenn wir unsere Deutungen des sogenannten prophetischen Wortes im Einzelnen anschauen, müssen wir schon zugestehen, dass wir da immer mal alle 20 Jahre oder wie die Zeitabläufe so waren, das ein oder andere geändert haben. Haben wir 1920 noch von der Türkei gesprochen als einem vergänglichen Reich, der sogenannte kranke Mann am Bosporus? Ja, Erdogan ist überhaupt nicht krank. Und dieses Reich ist durchaus eine ernstzunehmende Macht. Dann haben wir von der gelben Gefahr in den 50er Jahren gesprochen, und gemeint, der Chinese oder die Japaner greifen uns an. Tja, das tun sie auch, aber nicht militärisch, sondern ökonomisch. Und das hatten wir nun wirklich nicht auf dem Schirm. Und überhaupt nicht auf dem Schirm. Und das ist vielleicht wirklich ein Unheil, dass wir nicht mit den Nazis rechneten. Und nirgendwo auch nur ein Wort gefunden haben, um zu warnen vor einer Verfolgung, die das jüdische Volk und aufrechte Christen betreffen könnte. Und dann gibt es bis heute Menschen, die klein und festhalten an solchen Weltgeschichtsdeutungen und womöglich sogar wieder Zeiten setzen. Walter Veit hat vor 6 Jahren gesagt, 2027 könnte das Ende kommen oder ein bisschen früher. Und dann hat er später in einem Interview gesagt, und wenn es nicht kommt, dann wäre es Gnade. Und dann frage ich mich und frage euch, hilft denn solch eine Art von Umgang mit der Geschichte, die in der Auslegung dann doch Entscheidendes nicht erkennt, nicht benennt oder offen lassen muss? Und ich frage nur so ganz kurz, und es wird nicht bei diesen politischen Themen bleiben, sondern wird natürlich weitergehen in die Frage, wie denn dieser Dreiklang gemeint ist, der diese Predigt betitelt: Staat, Glaube, Gott. Ich frage, gibt es keine neuzeitlichen Weltmächte mehr? Was ist mit den USA, was ist mit China? Und ist nicht das Babylon von damals zwar untergegangen, aber das Persien von damals noch ganz munter am Leben und stark und im Iran so herausfordernd widerständig gegen die USA, dass man sagen muss, ja, da stehen sich ja Mächte gegenüber, die wir nicht unterschätzen dürfen. Und das mit den Zehen und das mit der Zeit. 1000 Jahre ungefähr, diese Reiche, Babylon, Persien, Griechenland und Rom, wenn man ihre Zeit zusammenrechnet. Und seitdem, für die 10.500 Jahre? Du bist das goldene Haupt, sagt Daniel. Und dann sagen wir, das Neubabylonische Reich existiert 80 Jahre. Und dann meinen wir, die geteilten Reiche auf tönernen Füßen, das würde überzeugen, wenn wir sagen, 200 Mal länger existieren die. Und die Fokussierung auf den Mittelmeerraum und auf den Nahen Osten? In Daniel verstehe ich das. Da liegt ja das Reich Israel in diesem Bereich der Großmächte. Und Israels als Gottesvolk wird thematisiert in seinem Gegenüber und Miteinander zu den Staaten in der Umwelt, zu den Weltmächten. Aber das Gottesvolk, das ist doch heute über die ganze Welt verteilt. Also wir dürfen doch nicht mehr nur den Mittelmeerraum ins Blickfeld nehmen. Und darum denke ich, ich könnte unbesorgt auch realistisch, positiv, neutral und natürlich, wie es geboten ist, auch kritisch auf Europa gucken und muss nicht denken, die Europäische Union sei gegen den Willen oder das Wort Gottes. Und wenn einer sagt, vergebliche Anstrengung im Blick auf Einheit und Frieden, Geschwister, Mitmenschen, das gilt für alles und jedes, was Menschen machen. Es bleibt nichts auf ewig und Dauer. Vergebliche Liebesmüh, das kennzeichnet alles irdische Wirken. Und nicht bloß das, was seit 1950 am 9. Mai und deswegen heute der Europatag zwischen dem französischen Außenminister Robert Schuman und Deutschland vereinbart wurde. Der Beginn der europäischen Einheit. Was war denn sein Anliegen damals? Man hat sich zusammengetan und hat die Kohle- und Stahlproduktion abgestimmt zwischen Frankreich und Deutschland. Und warum hat man das getan? Weil man sagte, wir Erzfeinde, wir wollen nicht mehr einer unabhängig vom anderen Kohle und Stahl bunkern und Stahl produzieren, um die dicke Bertha oder die Panzer zu bauen. Wir gucken aufeinander und verhindern das einseitige Aufrüsten und verhindern so den Krieg. Es war also der Versuch, die Erzfeinde in den Frieden zu bringen und beim Frieden zu halten. War das denn moralisch verkehrt? Wollen wir das denn geistlich, biblisch kritisieren? Und wenn es dann später eine Wertegemeinschaft, nicht bloß ein Währungsverbund, gegeben hat zwischen europäischen Nationen im Sinne von Freiheit und Demokratie und dem Versuch, Frieden zu halten, ist das denn verwerflich? Ist das denn gegen den Willen Gottes? Oder müsste ich nicht sagen, ich, 77-jährig, Gottlob, habe keinen Krieg in meinem eigenen Vaterland erlebt und mein Vaterland hat keinen Krieg geführt in Europa? Wir profitieren doch davon. Und so meine ich, müssten wir auch Europa eine reelle Chance geben. Es sei denn, wir dächten, es gibt wirklich ein Handlungsverbot aus der Bibel, sei es in Daniel 2, sei es sonst wo, im Blick auf Staaten, im Blick auf Regierungen, im Blick auf Handlungsoptionen. Und dann frage ich, wie ist denn das mit diesem Dreiklang Staat, Glaube und Gott? Sind denn die Glaubenden, die Christenmenschen in einer eigenen Welt oder leben sie in einem politisch-gesellschaftlichen, ökonomisch gestalteten Raum, wo sie von Geburt her oder durch Aus- oder Zuwanderung zu einem Staat, zu einer Nation gehören? Und wird das denn nicht in der Bibel weithin positiv gesehen, auch im Neuen Testament, sodass Paulus Römer 13 den Staat als eine gute Ordnung Gottes darstellen kann, jedenfalls, so heißt es in Römer 13, wenn er das Gute belobigt, er der Staat, und das Böse bestraft, wenn er also modern gesprochen ein Rechtsstaat ist, und sagt nicht 1. Petrus in ähnlicher Weise, aber mit einer schönen, modernen Akzentsetzung, staatliche Herrschaft ist eine menschliche Ordnung. Ja, wie vieles in unserer Welt eine menschliche Ordnung ist, ist auch der Staat eine menschliche Ordnung. Aber nicht eine teuflische, sondern eine menschliche. Und im 1. Petrusbrief heißt es, unterstellt euch dieser Ordnung als Christen in die von Menschen eingesetzte Ordnung, ordnet euch dem Kaiser unter, hört auf seine Statthalter, sie bestrafen die Verbrecher und sie belohnen die Rechtschaffenen. Und ich sage, solange der Staat das so tut, gibt es keine Veranlassung für Christinnen und Christen, den Staat abzulehnen oder sich staatlicher Gewalt zu entziehen. Und nehmen wir Daniel 2 und nehmen ernst, wie die Herrschaft dargestellt wird, nicht in der Figur eines Monsters, sondern in der Figur in Menschengestalt. Ja, so ist es. Staat ist eine menschliche Ordnung, die durchaus mit Gottes Ordnung in Übereinstimmung ist, insoweit es für das Gute und gegen das Böse geht. Aber das gilt es nun in einer wichtigen Unterscheidung zu wissen und zu behalten. Das ist der biblisch-christliche Grundgedanke, wenn es um diesen Dreiklang Staat, Glaube und Gott geht. Erstens ist die Unterscheidung das Irdische und das Ewige, das Menschliche und das Göttliche strikt durchgehalten in der ganzen Bibel. Also der Unterschied von dem, was Menschen machen und können, und dem, was Gott tut und, soll ich so sagen, tun muss. Und das ist ja das eigentliche Thema in Daniel Kapitel 2. Dem geht es, behaupte ich, gar nicht um die Weltreiche und um ihre Abfolge. Das, was ich bisher aus Daniel 2 gelesen habe, ist nur sozusagen die Szenerie, die geschichtliche Folie für das, worum es eigentlich geht. Denn es heißt ja dann in Daniel 2 ab Vers 44, und dann wird der Gott des Himmels ein Königreich errichten. Es wird für immer bestehen und nicht untergehen. Es wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird allen anderen Königreichen ein Ende bereiten und wird in Ewigkeit bestehen. Du hast ja gesehen, wie sich ein Stein von einem Berg gelöst hat, ohne dass ein Mensch seine Hand im Spiel hatte. Das ist die Botschaft von Daniel 2. Die Unterscheidung zwischen den irdischen Reichen und dem ewigen Reich. Die Unterscheidung zwischen dem, was menschlich, politisch und staatlich ist und dem, was ewig und himmlisch und göttlich ist. Und weil alles, was wir hier auf Erden handfest tun, denken und gestalten, vom Menschen gestaltet ist, darum ist es vergänglich und zu Teilen vergeblich. Es ist nicht vollkommen. Nichts auf Erden ist vollkommen, was wir Menschen gedacht, getan oder gemacht haben. Allein Gottes Werk ist vollkommen. Und wir werden aufmerksam gemacht und in Anführungszeichen gewarnt, verwechselt nicht das Menschenwerk mit dem Gotteswerk. Vermischt nicht das menschliche Tun mit dem Heilswerk Gottes. Und so sagt Petrus, einerseits bringt allen Menschen Achtung entgegen, liebt eure Brüder und Schwestern, das ist intern gesprochen, christlich. Und dann geht der Blick weiter, habt Ehrfurcht vor Gott, begegnet dem Kaiser mit Respekt. Und egal, wie wir jeweils das politische Handeln einer gewählten Regierung auf dem Politbarometer einschätzen. Solange eine Regierung in einem Rechtsstaat, in einem sozialen Rechtsstaat, überwiegend als Rechtsträger erkannt werden kann, gebührt ihr Respekt. Und diesen Respekt bringen wir hoffentlich auch in unserer Kritik zum Ausdruck. Aber wir können und dürfen nicht kaputt reden und kaputt machen, was es an Gutem geben könnte. Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Und das heißt nicht bloß, liebe Glaubensgeschwister und Glaubensfreunde, es gibt zwei unterschiedene Bereiche, sondern das bedeutet auch, der Bereich Gottes begrenzt, was der Mensch machen darf und machen soll. Und nicht zu Unrecht verurteilt das Danielbuch den Göttlichkeitsanspruch von Herrschern, die Verfolgung und Vernichtung des Gottesvolkes der damaligen Zeit und die Veränderung der religiösen Grundlage einer Glaubensgemeinschaft, wie sie in der Seleukidenherrschaft unter Antiochus dem III. Und dem IV. Erlebbar war und wie sie in späterer Zeit auch europäische Christinnen und Christen erlebt haben. Und das ist das Zweite, was es zu bedenken gilt. Nicht nur die Unterscheidung irdisch-menschliches auf der einen und ewiges und göttliches auf der anderen Seite. Nein, es gibt auch eine zweite Unterscheidung. Denn die biblischen Texte fragen sehr wohl danach, wie wird Herrschaft denn ausgeübt? Dass sie keine totale, keine absolute sein darf und kann, das ist ja schon deutlich geworden. Denn absoluter Herr, Herr über unser Gewissen, Herr über unseren Glauben, Herr über unser Leben kann und darf nur Gott im Himmel sein und kein anderer. Aber die Bibel sagt auch deutlich, diese Herrschaft muss mit Werten und mit Tugenden ausgeübt werden. Und darum sagt die Bibel Nein zu Machtstreben und Machtgier, zu Unterwerfung und Unmenschlichkeit, Nein zu aggressiver Gewalt, Nein zum Sich-Einverleiben von Reichen und Herrschaften und Menschen. Und Daniel 7 gibt insofern das Gegenbild ab zu Daniel 2. Und das ist sehr wohl in unserem Text so gemeint. Denn Daniel 2 ist der Anfang des aramäischen Buches und Daniel 7 ist das Ende des aramäischen Buches Daniel. Und da wird am Anfang gesagt, Herrschaft kann gut sein, wenn sie in Menschengestalt wahrhaft menschlich ausgeübt wird. Freilich gibt es den Vorbehalt, der bleibt bestehen. Keine Herrschaft menschlicher Art bringt das vollkommene Reich von Frieden und Gerechtigkeit. Und Daniel 7 warnt und sieht Bestien am Werke im Staat und in Nationalismus. Und da sagt die Bibel, wenn ich es modern sage, Demokratie als Herrschaftsform, Menschenrecht und Menschenwürde als Werte und Tugenden, das ist okay. Dagegen haben wir Christinnen und Christen nichts. Und ihr könnt ja das auch in Daniel 7 lesen, dass es da die Gegenfigur und das Gegenbild und den Gegensatz zu den herrschenden Bestien gibt. Denn wer ist diese Gegenfigur und der Gegensatz gegen die Bestien? Es ist der Menschensohn, der zum Ewigen gebracht wird, Daniel 7 ab Vers 13, und der als Richter der Völker und der Menschen den Maßstab setzt, der Menschensohn. Und wir gehen nicht fehl, wenn wir ihn den wahren Menschen nach dem Bilde Gottes nennen würden. Das ist, was Gott erwartet. Und dann ist es für uns Christinnen und Christen ja so, dass dieser Menschensohn nicht eine anonyme Gestalt ist, nicht eine Zukunftsfigur in der Welt- und Menschheitsgeschichte, sondern schon in die Geschichte eingetreten ist. und keinen anderen Begriff hat Jesus von Nazareth für sich so intensiv gewählt wie diesen Begriff aus Daniel 7, Vers 13. Menschensohn hat er sich genannt. Als der Helfende und Heilende, als der für andere Menschen Leidende und als der Wiederkommende hat er sich als den Menschensohn bezeichnet. Das heißt, liebe Glaubensfreunde und liebe Glaubensgeschwister hier oder beim Anhören dieser Verkündigung zu späterer Zeit über den Europatag im Kalender hinaus, wir wissen sehr wohl, unter welchem Gesichtspunkt Wahrheit und Werte im Namen Gottes verkörpert werden. Nur in Übereinstimmung mit dem, der das Gute für alle wollte und brachte. Nur in Übereinstimmung mit dem, der selbst sagt, ich bin der wahre Mensch. Und lasst mich ein kurzes, dreifaches Fazit für uns Glaubende ziehen. Erstens, der Mensch, Gott sei's geklagt, kann Unheil bringen und allzu oft bringt er politisch, sozial, ökonomisch oder wie auch immer Unglück und Unheil über die Welt. Der Mensch kann Unheil bringen, aber das ewige Heil, die wahre Gerechtigkeit, den bleibenden Frieden kann er nicht schaffen. Und darum sind wir in der Betrachtung von Staat und Welt und Weltgeschichte und Weltzeit gewiesen über den Staat hinaus, über die Weltgeschichte hinaus, auf Gott und sein Reich, auf das Heil als Gottesgabe. Wie Jesus Christus sagt, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt und ihre Herrscher euch geben. Das ist das Erste und das Grundlegende und ich wünsche uns, dass das die Grundlage unseres Glaubens und unseres Staatsverständnisses sein mag. Das Heil ist mehr als Gesundheit und Glück und Wohlstand. Das Heil ist die Zusage des Im-Friedenseins mit Gott. Das ist mein erstes Fazit. Das Zweite, und das kommt nun ganz danielisch oder adventisch daher, in sichtbarer Vollendung erleben wir dieses Heil Gottes in der Zukunft Gottes, also mit unserem dritten Buntglasfenster in dieser Kapelle. In der Wiederkunft, in der Weltvollendung, in jener neuen Himmelsstadt, die dann auf die Erde kommt und das neue Erdenreich wird. In Übereinstimmung mit Gott, in Glaube und Liebe und Hoffnung, in Vollendung. Aber, und das gehört auch zu diesem zweiten Punkt, wir warten nicht einfach auf diese Vollendung und legen bis dahin die Hände in den Schoß und sagen, schauen wir mal, ob es Frieden geben kann. Schauen wir mal, ob es Gerechtigkeit geben kann. Schauen wir mal, ob man die Welt besser und zum Guten hin entwickeln kann. Nein, jetzt und hier ist die Zeit zum Leben und zum Handeln mit Glaube und mit dem Mut der Hoffnung, mit jener Gewissheit, dass Jesus Christus sagt, glaubet an Gott und glaubet an mich und erschreckt nicht, sondern tut, was ihr könnt, um Zeugen jenes Reiches zu sein, das einmal anbrechen wird und in Jesus Christus schon begonnen hat. Und das ist dann der dritte Punkt, das dritte Fazit. Die Heilsgabe Gottes, die in sichtbarer Vollendung erst kommen wird, aber jetzt unser christliches Leben voll und ganz kennzeichnen soll und muss. Dafür sind wir Zeugen. Zeugen des Friedens Gottes in Wort und in Tat. Und wir mögen es mit der EU halten, wie es sein wolle. Wir mögen es mit Europa halten, wie es uns denn zumute sein möchte. Aber eins ist nicht beliebig und nicht belanglos. Wir können und dürfen diese Welt nicht dem Untergang einfach überlassen, den Monstern, den Machtgierigen, den Bestien aus Daniel 7. Und der Menschensohn, der gegenwärtig ist, möge uns Hoffnung und Mut und Ausdauer geben. In Stadt und Land, in Kontinent und Welt, in Nationen und Kulturen, wie die Offenbarung sagt, gegenüber allen Sprachen und Völkern. Er möge uns das Herz mit seinem Geist erfüllen, dann wissen wir schon, was zu tun wäre oder gegebenenfalls auch zu lassen. Amen.